Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad. Auf dem Sternenberg, mitten im schönen Zürich-Oberland. Euches familienfreundlicher Restaurant mit Spielplatz. sonnenbad.ch.
Wenn die Kirche genauso ist, als wäre sie ein Sportverein oder eine Partei, und wenn eine Messe ungefähr so abläuft wie ein Kabarettabend mit ein paar Pointen und wir haben uns alle lieb und klopfen uns auf die Schulter, dann wird die Kirche überflüssig.
Fenstergespräche. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Früher hat es für viele dazugehört, heute wird eher die Nase gerümpft, wenn man sagt, dass man einmal gerne in die Kirche geht und an Gott glaubt. Kirchenaustritt nehmen zu, der Glaube und der Gang ins Gotteshaus werden belächelt. Da steht einer her und bricht eine Lanze für die katholische Kirche, der Journalist Tobias Haberl. Herzlich willkommen, Tobias.
Hallo, danke für die Einladung.
Du bist Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, eine der renommiertesten Zeitungen in Deutschland. Du bist reich dekoriert und erfolgreich und hast gerade ein Buch herausgegeben, Unter Heiden. Warum fühlst du dich unter Heiden?
Unter Heiden fühle ich mich, es ist natürlich ein provokanter Titel.
Natürlich,
ne?
Klar.
Also A, ist es ein bisschen schief. Heiden haben Glauben sehr wohl an Götter, nur nicht halt an meinen, an den christlichen Gott. Die Wikinger waren Heiden oder die alten Römer waren Heiden. Eigentlich müsste es heißen unter Ungläubigen oder unter Atheisten, aber unter Heiden klang ein bisschen griffiger, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Ich bin umgeben von Menschen, die kein Verständnis mehr dafür haben, dass ich an Gott glaube, dafür vielleicht noch, aber dass ich immer noch in der Kirche bin, nach allem, was in den letzten Jahren passiert ist und ans Licht gekommen ist, Stichwort Missbrauch, Vertuschung. Darauf reagieren sehr viele schon sehr irritiert und im Umkehrschluss merke ich, dass viele Leute gar nicht mehr wirklich wissen, was es eigentlich heißt zu glauben, wie man als Christ betet, worauf man als Christ hofft. Ich merke sehr viel Unverständnis und muss mich immer wieder dafür rechtfertigen, immer noch in der katholischen Kirche zu sein.
Du lebst in München, ja, in einem Milieu, das eben die katholische Kirche und den Glauben gar nicht so cool findet, aber ja. Wirst du wirklich belächelt? Spürst du das oder ist das einfach deine subjektive Wahrnehmung, weil du vielleicht selber auch ein bisschen findest, das ist schon ein bisschen veraltet?
Ich finde es ja nicht veraltet. Für mich ist es ja eine Wahrheit, die immer gültig ist. Natürlich kann man über einzelne Dinge streiten.
Aber konkret wirst du angefeindet,
ja,
belächelt?
Angefeindet oder diskriminiert wäre übertrieben. Die Menschen, von denen ich umgeben bin in der Arbeit oder auch in meiner Nachbarschaft, das ist ein sehr gentrifiziertes, urbanes Viertel, die wissen ja, dass man niemanden diskriminiert. Die sind ja tolerant.
Man muss ja tolerant sein.
Jedem gegenüber. Aber ich merke eben schon, dass sie es nicht verstehen, dass sie irritiert sind, dass sie mich vielleicht sogar ein bisschen belächeln, naiv oder weltfremd finden. Was ist der Haberl Tobias für einer? Ist der ein bisschen kindisch? Hat er den Sprung in die Gegenwart verpasst, dass er sich immer noch diesen alten, 2000 Jahre alten Regeln unterwirft? Das merke ich schon und das wird mir schon auch gespiegelt. Also das ist jetzt nicht nur, dass ich mir das einbilde, sondern ich sehe ja, worüber reden wir bei Abendgesellschaften, auf Partys? Reden wir überhaupt noch vom Glauben? Findet das überhaupt statt? Ich mache die Erfahrung, die meisten Menschen sind vollkommen gleichgültig und indifferent. Es ist überhaupt kein Thema mehr. Und das würde ich ja auch kritisieren. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema, gerade in unserer modernen digitalen Gesellschaft.
Gehen wir mal ganz an den Anfang. Wie muss man sich die Familie Haberl mit Klein Tobias vorstellen? Wie bist du aufgewachsen?
Das spielt natürlich eine große Rolle, die Prägung. Wie wächst man auf? Wie gehen die Eltern auch mit einem um? Ich bin christlich erzogen worden, ohne dass eine große Sache draus gemacht wurde. Ja, ich war ein ganz normaler Junge, ich war kein Außenseiter, ich war draußen, hab Unsinn gemacht. Aber ich habe schon gelernt, dass Beten dazugehört, dass auch am Sonntag mit der Familie in die Messe gegangen wird und danach sind wir ins Wirtshaus. Ja, ich fand das immer eine sehr schlüssige Kombination, erst sozusagen in die Stille zu gehen, in die Anbetung zu gehen, auch wenn ich nicht immer Lust hatte, ich war ein ganz normaler Junge. Ja. Mhm. Und danach aber ins Wirtshaus und dann wurde ich belohnt mit einem Getränk und einem Schweinebraten und das hat sich eigentlich bis heute gehalten. Also meine Eltern haben mich daran erinnert, da gibt's noch was, nicht von dieser Welt. Da gibt's einen, der beschützt dich, der bewacht dich, der liebt dich und vergiss ihn nicht, weil er vergisst dich auch nicht. Ich habe das große Glück, dass ich nur positive Erfahrungen mit dem Glauben und auch mit der Kirche gemacht habe. Für mich war das immer eine Sache ohne Druck, ohne Drohungen, ohne Angst. Ich habe Gott immer als gütig, als verzeihend wahrgenommen. Und ich glaube, nur deswegen konnte ich dieses Buch schreiben und kann so positiv über die Kirche und über den Glauben sprechen, ohne naiv zu sein. Ne? Ich blende natürlich die negativen Seiten nicht aus, auch nicht im Buch.
Vor dem Buch hat es ja noch ein Essay, einen Artikel gegeben, auch unter Heiden. Du provozierst auch gerne als Journalist. War der Artikel wirklich eine innere Berufung oder war es einfach der Provokation willen?
Bis vor ein paar Jahren, glaube ich, hätte ich den Text gar nicht schreiben können. Am Anfang meines Lebens war es einfach so selbstverständlich, Christ zu sein, und es wurde von niemandem in Frage gestellt, weil alle um mich herum waren es ja auch, dass ich kein großes Thema darin entdeckt hätte. Aber in den letzten Jahren habe ich schon gemerkt, dass ich eine Art von Sonderrolle einnehme. Ja? Dass wenn ich sage, ich komme jetzt mal am Sonntag nicht zum Frühstück oder später zum Frühstück in dieses Café, weil ich würde gerne noch in die Kirche gehen, da stoße ich inzwischen auf unglaublich viel Unverständnis. Also für viele Menschen in meinem Umfeld ist es total normal, ein Silence Retreat in einem tibetischen Kloster zu machen. Aber sie rümpfen die Nase, wenn einer sagt, ich gehe gerne in den Gottesdienst. Und das ist mir einfach aufgefallen, dass viele Menschen mit dem, was für mich sehr, sehr wichtig ist, was im Zentrum meines Lebens steht, überhaupt nichts mehr anfangen können, dass sie auch gar nicht wissen, was ich da eigentlich mache und warum ich das mache. Und ich glaube, dieses Buch oder auch der Essay letztes Jahr wurden eben von diesem Unverständnis befeuert. Ich möchte den Leuten erzählen, warum ich glaube, woran ich glaube und warum ich glaube, dass unsere ganze Gesellschaft, die ja sehr ängstlich, sehr atemlos ist, ja, warum auch sie davon profitieren würde, wenn man wieder ein bisschen Transzendenz, wenn man den lieben Gott wieder ein bisschen in unsere hektischen, unglaublich schnellen und erschöpfenden Leben zurückholen würde.
Eigentlich hast du ja auf den Artikel einen Shitstorm erwartet, es kamen aber 500 mehrheitlich positive Mails. Warum?
Ich habe mit einem Shitstorm gerechnet, weil die Süddeutsche Zeitung ist natürlich sehr linksliberal, sehr kirchenkritisch. Das heißt, es war davon auszugehen, dass viele Leute es eher befremdlich finden, wenn einer auf einmal sagt, ich finde Kirche nicht nur schlecht und ich gehe jeden Sonntag in die Messe. Ich habe dann 500 teils enthusiastische, dankbare Briefe bekommen. Es waren auch ein paar kritische dabei, aber auch die waren sehr anständig und sehr neugierig und fragend und eben ohne jegliche Hassrede oder so weiter. Ich kann es mir nur so erklären, dass ich irgendwie einen Nerv getroffen habe, dass viele Menschen da draußen das Gefühl haben, dass ohne Gott, dass ohne den Glauben, wollen wir es mal ein bisschen weiter fassen, es gibt ja auch andere Glaubensrichtungen, dass ohne Spiritualität irgendwas fehlt, dass die rein säkulare Gesellschaft nicht diesen inneren Frieden findet, diese Zufriedenheit, nach der sie sich doch eigentlich so sehnt.
Ja, aber auf den ersten Blick ist sie ja in sich ruhend und man ist so zufrieden mit dem technischen Fortschritt und mit den Errungenschaften der Gegenwart. Da hat doch der christliche Glaube gar keinen Platz mehr.
Ich kann die Einschätzung nicht teilen, dass sie auf den ersten Blick in sich ruhend ist. Ich entnehme sie als sehr ängstlich, als sehr atemlos wahr. Und das ist ja nicht nur mein subjektives Empfinden. Es gibt ja Statistiken über Depression, über Burnout, Stichwort Therapiegesellschaft, Stichwort Leiden unter Einsamkeit und Vereinzelung, das Auseinanderbrechen von traditionellen Bindungen. Darüber liest man ja jeden Tag in der Zeitung. Und verstehen Sie mich nicht falsch, also ich lebe gerne im 21. Jahrhundert. Ich genieße die Vorzüge, die Errungenschaften. Ich bin auch zu viel im Internet. Aber ich sehe halt auch den Preis, den wir dafür bezahlen müssen und für diesen technologischen Fortschritt, dass alles immer noch schneller wird. Aber wir wissen gar nicht so genau, wohin eigentlich. Ja. Es gibt dieses Wort vom rasenden Stillstand. Alles wird immer schneller, aber die Richtung fehlt, das Ziel fehlt. Und als gläubiger Mensch ist für mich das Ziel ganz klar. Ja. Und ich sehe eben beide Seiten. Ich sehe die Errungenschaften und sehe aber auch die Kosten, den Preis, den wir dafür zahlen. Und ich habe das Gefühl, der Glaube hilft mir dabei, Maß und Mitte zu finden. Ja, mich immer wieder auch zurückzuziehen, in die Stille zu gehen, diesen gnadenlosen Rhythmus der Reflexe und Impulse und Online-Sein und so weiter, Termine, immer wieder zu unterbrechen und mich daran zu erinnern, was ist das Wesentliche? Ja, worum geht's im Leben? Warum lebe ich? Wie bringe ich Liebe in die Welt? Und zwar sowohl Menschen gegenüber als auch Gott gegenüber. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Also mir tut es gut, regelmäßig mich rauszuschleudern aus dieser digitalen Logik und eben mich mit Gott zu verbinden.
Du bist katholisch aufgewachsen. Wie ist dann dein Leben und dein Glaubensleben weitergegangen?
Also 20 Jahre, würde ich sagen, war das für mich selbstverständlich, Christ zu sein, katholisch zu sein. Es war so selbstverständlich, dass gar nicht viel drüber gesprochen wurde. Ja, es war kein Thema. Als ich dann das Elternhaus verlassen habe, ist was sehr Nachvollziehbares passiert. Ja, man kommt erstmal raus aus der Autorität der Eltern, zieht weg fürs Studium, macht erste große Reisen, man emanzipiert sich. Ich habe natürlich auch die üblichen Religionskritiker gelesen, kritische Schriften, Nietzsche, Marx, Freud, und denkt sich, nee, das war ja alles sehr kindisch, ja, was ich geglaubt habe, und den lieben Gott kann es doch gar nicht geben. Ich war danach 20 Jahre sehr weit weg vom Glauben. Ich glaube, ich hätte mich immer als Christ bezeichnet, wenn mich jemand gefragt hätte. Ich hätte auch immer gesagt, ich bin katholisch, weil ich weiß, dass es auch mehr ist. Es ist auch eine Art zu leben. Es ist auch eine Art von Mentalität, katholisch zu sein. Ja, so dieses barocke, sinnliche, das entspricht mir schon sehr. Und mit Anfang 40 oder vor knapp 10 Jahren kam der Glaube mit großer Wucht zurück in mein Leben und wird seitdem eigentlich immer wichtiger und beständiger. Und ich habe das Gefühl, dass ich auch erst ganz am Anfang von einem Weg bin, der sich mit jedem Tag sinnvoller und wahrhaftiger anfühlt. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl.
Was heißt das? Der Glaube kommt mit Wucht zu mir.
Ich habe angefangen, vor 10 Jahren wieder in die Messe zu gehen, erst sporadisch und manchmal betet man, und ich habe gemerkt, es wird besser, je mehr und je ernsthafter ich diesen Rhythmus eines gläubigen, gottgefälligen Lebens einhalte. Ja, auf einmal wird aus der Pflicht, du sollst oder du musst jeden Sonntag in die Messe gehen, auf ein Geschenk, das man gar nicht mehr verzichten will. Es ist fast so eine Art innere Notwendigkeit, dass einem was fehlt, wenn man die Stunde doch mal ausgelassen hat, weil es irgendwie die Sonne so schön war oder weil man lieber in die Berge gefahren ist. Schwer zu erklären, man muss es ausprobieren, um's nachvollziehen zu können. Es gab kein Schlüsselerlebnis. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass ich geprägt war. Ich hatte also diese Erinnerung daran, was heißt es eigentlich, christlich zu leben? Was macht man in einer Messe? Und dann haben verschiedene Begegnungen, Erfahrungen, Begegnungen mit Menschen, die fest im Glauben stehen, dazu geführt, dass ich auf einmal wieder Interesse daran bekommen habe.
Aber du musstest schlussendlich den Entscheid fällen, ja, ich will.
Ich glaube,
dann hast du den Glauben ja doch auch ein Stück weit ergriffen. Er ist nicht einfach nur zu dir gekommen.
Ich glaube, es ist praktisch ein wechselseitiger, dynamischer Prozess. Irgendwann ist es in der Tat eine Entscheidung. Ich kann jetzt nicht das Datum sagen und die Uhrzeit sagen, aber es gab in den letzten Jahren einen Punkt, wo ich mich, glaube ich, ganz bewusst dafür entschieden habe, ja, ich will glauben. Auch wenn es unglaublich klingt, auch wenn es unwahrscheinlich klingt. Ein Gott hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Es klingt ja Wahnsinn. Aber ich habe mich dazu entschlossen zu glauben, und zwar konsequent. Es ist ein Sprung ins Ungewisse. Man muss erst mal vertrauen. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich. Ich glaube natürlich nicht, um was davon zu haben, um davon zu profitieren. Ich glaube, weil ich davon ausgehe, dass es Gott gibt. Das ist ein Unterschied. Die gute Nachricht ist aber, ich profitiere auch extrem davon. Mein Leben sortiert sich. Die Prioritäten verschieben sich. Viele Dinge, die mir früher wichtig waren, unter denen ich gelitten habe, wenn man nicht den Erfolg hatte, den man sich gern wünscht, oder wenn man Probleme mit einem anderen Menschen hatte, die werden auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Und anderes, was man früher übersehen hat, auch andere Menschen, die man früher vielleicht langweilig fand oder so, die kriegen auf einmal eine erstaunliche Faszination. Und ich habe das Gefühl, das Leben sortiert sich auf eine schöne Weise. Das Wichtige wird wichtiger und das Unwichtige, das Ungöttliche drängt so in den Hintergrund. Und diese Klarheit, diese Gelassenheit, die einem dieses Gefühl gibt, ja, ist vor allem in so einer krisenhaften Zeit, wo viele nach Halt, nach Orientierung suchen, doch ein großes Geschenk.
Ich habe da ein Zitat aus einem Buch, Unser Heiden. Du schreibst: Ich glaube, dass der moderne Mensch darunter leidet, dass er seinen Glauben verloren hat, ohne dass er es merkt. Was würde deiner Meinung nach passieren, wenn heutzutage der Glaube wieder mehr mit einbezogen würde?
Ich glaube, dass unsere Welt sich verbessern würde. Das mag erstmal naiv klingen, aber es liegt in der Natur der Sache. Es gibt, was heißt christlich leben? Ja, das heißt Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Vergebung. Das heißt, nach eigener Schuld fragen, bevor man mit dem Finger auf andere zeigt. Das heißt, sich für Gerechtigkeit einsetzen, auch wenn man vielleicht keinen Vorteil oder sogar einen Nachteil davon hat. Das ist anstrengend. Das kostet Kraft. Darauf hat man nicht immer Lust. Aber es zahlt sich aus. Das eigene Leben wird freier. Eine ganz andere Art von Freiheit als die, die wir immer meinen, wenn wir sagen, wir müssen unsere Lebensweise verteidigen oder so, oder wir können zu jeder Sekunde machen, was wir wollen. Es ist eine tiefere Art von Freiheit. Auf viele Dinge ist man nicht mehr angewiesen, denen man vorher hinterhergejagt ist. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Gesellschaft friedlicher, solidarischer, gerechter würde, wenn mehr Menschen den lieben Gott wieder in ihr Leben ließen. Es ist auch vollkommen klar, wenn du das Gefühl hast, dass du immer beobachtet bist, egal was du tust und was du denkst, und dass das irgendwann sich mal rächt oder dass du dich mal dafür rechtfertigen wirst müssen, was du getan hast, wie du andere Menschen behandelt hast, das macht dich automatisch zu einem besseren Menschen.
Was müsste denn passieren, dass die Gesellschaft aufwacht? Dass die Gesellschaft merkt, hui, das ist ja eine Ressource, die uns Frieden und so weiter bringt. Was müsste passieren? Muss es uns noch etwas schlechter gehen?
Ja. Oh. Ich wünsche mir natürlich nicht, dass es uns noch ein bisschen schlechter geht, aber die Erfahrung zeigt natürlich schon, dass sich so große Mentalitätsverschiebungen, Bewusstseinswandel immer nur dann einsetzen, wenn wirklich Katastrophen am Dampfen sind. Ich erinnere mal ganz kurz an die Corona-Pandemie, wo man wirklich den Eindruck hatte, jetzt verschieben sich ganz grundlegende Dinge. Wir werden danach ganz anders leben als vorher. Wir werden viel gelernt haben. Als die Pandemie einigermaßen im Griff war, ist ja sofort alles wieder so geworden wie vorher. So ist der Mensch. Ich mache mir da auch keine Illusionen. Die Kirche hat es im Moment sehr schwer. Wenn sie den Mund aufmacht, wenn Pfarrer, Bischöfe, Kardinäle den Mund aufmachen, winken die meisten Menschen doch ab. Sie haben überhaupt kein Interesse daran, noch zuzuhören. Und deswegen braucht es vielleicht so Menschen wie mich, die solche Bücher schreiben, wie das, was ich geschrieben habe. Man darf nie vergessen, die Kirche sind nicht die alten Männer im Vatikan. Die Kirche sind alle Getauften, die im Namen Jesu Christi ihr Leben leben und mit anderen Menschen umgehen. Und wenn es ein bisschen gelingt, da wieder eine größere Natürlichkeit reinzubringen, wenn die Medien nicht nur Skandale und die negativen Seiten berichten würden, sondern auch mal die andere Seite von Glauben und Kirchen beleuchten würden, dann gäbe es zumindest eine Chance, dass manche Menschen wieder neugierig werden darauf, was das eigentlich sein könnte, ein gläubiges Leben.
Aber es ist schon so, dass die katholische Kirche auch viele Gläser zerschlagen hat.
Auf jeden Fall.
Missbrauchsfälle und so weiter und so weiter. Hast du da manchmal nicht auch Probleme, dass du jetzt da die katholische Fahne in den Wind hältst und sagst, juhui?
Ich habe damit keine großen Probleme aus zwei Gründen. Erstens, ich verschweige diese negativen Seiten ja nicht. Auch im Buch und auch jetzt in den Interviews, die ich für das Buch gebe, kommen sie immer wieder vor. Ich vertusche nichts. Sie machen mich auch trotzig und wütend, ja.
Traurig,
ja. Klar. Es ist eine große Katastrophe, was mit dem Missbrauch passiert ist. Aber sind wir ehrlich, also kritisiert wird die Kirche genug. Von allen Seiten, jeden Tag, auf allen Kanälen. Und für mich ist es ganz wichtig, wenn ich eine Institution, und sie ist ja auch eine menschengemachte Institution, wenn ich da dabei bin, und ich will sie kritisieren, dann will ich es von innen heraus tun. Ich will nicht einfach davonlaufen und von außen mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Ich will mithelfen, dass es besser wird. Und eins ist ganz klar, die Kirche muss diesen Missbrauch knallhart aufarbeiten. Sie muss da eine bessere Figur abgeben, Schuld bekennen, ihren eigenen Regeln gerecht werden. Und dann hört man ihr vielleicht auch wieder zu, was sie sonst zu bieten hat. Und abgesehen davon, mein Verhältnis zu Gott funktioniert ganz unabhängig davon, was Bischöfe oder Kardinäle sagen. Und das steht bei mir definitiv im Mittelpunkt.
Und wie sieht diese Beziehung zu Gott aus, konkret?
Ich bin regelmäßig in einem Kloster in Südfrankreich, mache dort Exerzitien, gehe in die Stille, schließe mich den Mönchen an. Und als ich das letzte Mal da war, habe ich mit einem jungen Mönch ein Gespräch geführt. Und ich habe ihn gefragt, wie er sich Gott vorstellt. Eine fast blasphemische Frage. Und er hat geantwortet, ich versuche mir Gott nicht vorzustellen, ich versuche ihm zuzuhören. Das ist der entscheidende Punkt, wenn es darum geht, eine Gottesbeziehung aufzubauen. Weniger reden, weniger posten, weniger Social Media, sondern in die Stille gehen und zuhören. Und das Erstaunliche ist ja, das große Wunder ist ja, wir können Gott ja zuhören, indem wir in der Bibel lesen. Es steht alles da, wie das geht. Christlich leben, Gott anbeten, so leben, dass man wenigstens versucht, ihm zu gefallen. Und es funktioniert. Also ich mache das jetzt auch nicht jeden Abend und jeden Morgen, aber eine regelmäßige Lektüre, das sind oft nur 2-3 Minuten, eine kleine Passage, und man wird immer wieder daran erinnert, worum es geht, wie Gott einen haben will. Ja, das klingt radikal für den modernen Menschen, wo es immer darum geht, sich selbst zu verwirklichen. Aber Glaube heißt eigentlich auch, so zu sein, wie Gott einen haben will. Das auch anzuerkennen, man selbst zu werden. Und das versuche ich regelmäßig. Ich versuche, ins Gebet zu gehen, mich in der Gegenwart Gottes aufzuhalten, in der Messe oder auch zu Hause oder an schönen Orten. Und ja, dieser Rhythmus, diese Regelmäßigkeit, die helfen mir.
Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist der ideale Ort für ein Familienfest oder einen Familienausflug. Kein Verkehr, ein schöner Spielplatz und eine Speiskarte, wo auch die Kleinen etwas Lustiges zu essen finden. Gasthof Sonnenbad, die Perle im Zürich Oberland. sonnenbad.ch.
Gehen wir mal auf die Gefühlsebene. Was macht's mit dir, in der Gegenwart Gottes zu sein, rein auf der Gefühlsebene?
Es entlastet mich. Es entlastet mich von dieser Geschwindigkeit und dem Druck, den heute eigentlich fast jeder einigermaßen zeitgemäß lebende Mensch ausgesetzt ist. Erst recht, wenn man viel unterwegs ist, wenn man wie ich im Mediengeschäft arbeitet. Mein Leben ist auch fragmentiert. Ja, ich bin viel unterwegs, ich bin viel im Internet. Es ist eine Entlastung. Ich werde rausgezogen aus meiner Logik und verbinde mich mit einer anderen Logik, mit einer anderen Dimension. Ganz wichtig, Glaube heißt für mich immer weg vom Ego, loslassen vom Ego, loslassen von den eigenen Befindlichkeiten, von den eigenen Gefühlen und mich in Bezug setzen zu jemandem, der ganz außerhalb steht, der viel mächtiger, viel gütiger, viel weiser ist, als unsere Politiker oder Philosophen es sein könnten. Und ja, diese entlastende Funktion sollte man nicht unterschätzen. Man hat nicht alles in der Hand. Man kann sein Möglichstes tun und kann den Rest getrost in Gottes Hände legen und danach, nach einer Messe oder nach einem Gebet, wieder gestärkt in diesen Alltag zurückkehren. Es ist wie ein Springen zwischen zwei Welten, wie online-offline, online-offline, nur eben auf einer anderen Ebene. Und es zahlt sich aus und man ist danach gestärkt, man fühlt sich erkannt, man fühlt sich gehalten und ja, kann sich wieder um die weltlichen Dinge kümmern.
Ich bin reformiert, sozialisiert, aufgewachsen und verstehe viele Rituale der katholischen Kirche nicht. Was ist für dich die Faszination von Liturgie und Ritual?
Ich habe beim Schreiben des Buches erkannt, das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass ich von einer eher konservativen, strengeren Form des Glaubens angezogen bin. Ich habe gerade von diesem Kloster gesprochen. Es ist ein sehr strenges Kloster. Es erinnert einen fast ein bisschen ans Mittelalter. Ich habe sogar eine Vorliebe für die alte lateinische Messe. Das hat, glaube ich, bei mir total persönliche Gründe. Ich lebe ansonsten sehr frei. Ich habe keine Kinder. Ich bin sehr zwanglos, habe wenig Druck, wenig Zwänge. Mich diesen Ritualen zu unterwerfen, immer wieder daran teilzunehmen, gibt mir eine Art von Struktur, eine Art von Form, die mein sonstiges Leben nicht hat. Ich bin mir aber bewusst, dass ganz andere Leute ganz andere Dinge vom Glauben und von der Kirche benötigen. Und die gute Nachricht ist, auch die gibt es. Ja? Also katholisch heißt ja umfassend. Unglaublich viele Formen sind darin eingeschlossen. Manche sind so ein bisschen weltlicher, manche sind mystischer. Ich bin immer sehr stark von so einem sehr spirituellen, mystischen Atmosphäre angezogen. Wenn ich merke, ich mache jetzt was, was Menschen schon vor 1000 oder vor 1500 Jahren vor mir gemacht haben. Ich fühle mich mit diesen Menschen verbunden. Ich bin eher Mystiker als Dogmatiker sozusagen.
Ja. Das macht wahrscheinlich auch ein bisschen demütig.
Selbstverständlich macht es demütig.
Kommt man wieder weg vom Ego?
Weg vom Ego ist ganz wichtig. Es ist das Gegenteil von einem sozialen Netzwerk, ja, wo alle von sich erzählen, ihre Gefühle preisgeben. Die haben in einer Messe nichts zu suchen. Ich finde das eine heilsame Erfahrung, dass man erstmal in einer Messe, wie ich sie verstehe, in der Liturgie, eigentlich gar keine Rolle spielt. Ja, dass auch Befindlichkeiten, Gefühle keine Rolle spielt. Sie entrollt sich immer nach dem gleichen Schema, seit Hunderten von Jahren. Und darin liegt für mich eine große Kraft und auch ein großer Trost, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, der ohne Sprache auskommt, weil alle Menschen wissen, was zu tun ist. Wann knien wir uns hin? Wann stehen wir? Es geht um Gott. Es geht nicht um uns. Und für mich hat es überhaupt nichts Rückwärtsgewandtes oder Reaktionäres oder Fortschrittsfeindliches. Die Dinge ergänzen sich wunderbar. Aber für mich ist das ein großer Schatz.
Ja. Aber es gibt ja auch Menschen, die auch auf der Gefühlsebene und auf der persönlichen Ebene, du bist gemeint, angesprochen werden möchten. Da ist dann die katholische Kirche schon auch etwas, ich sage jetzt mal, befremdlich. Oder eben, wenn du mit diesen Ritualen, mit diesen Liturgien nichts anfangen kannst, dann hast du vielleicht lieber ein Schlagzeug und eine Gitarre, da hast du noch ein bisschen gutes Gefühl und ein bisschen Worship und Halleluja. Hast du da Verständnis für?
Ich habe total Verständnis dafür, dass unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Dinge von der Kirche erwarten. Aber das Tolle ist ja, das gibt's ja alles. Das gibt's auch alles in der katholischen Kirche. Ja. Also die meisten Menschen, die ich kenne, haben unglaublich eindimensionales Bild von irgendwelchen Priestern, weil sie in ihrer Kindheit vielleicht eine negative Erfahrung gemacht haben mit einem, der besonders streng war oder der irgendwie nicht liebenswert war. Aber wenn man sich mal ein bisschen umschaut, es gibt so faszinierende junge Seelsorger, moderne Seelsorger. Es gibt auch den alten Verknöcherten, ja, und es gibt den, der sozusagen die traditionelle Form predigt. Aber man findet wirklich alles, alle möglichen Angebote, alle möglichen Formen und angesprochen zu werden. Sehr ritualisiert oder auch sehr, sehr herzlich und liebenswert. Man muss es einfach nur aufsuchen, ja, und wahrnehmen.
Wenn du so begeistert bist von der Ruhe, vom Kloster, hat sich Tobias Haberl auch schon mal überlegt, Bruder Tobias zu werden, in eine Bruderschaft einzutreten, fix?
Also daran habe ich tatsächlich noch nie gedacht.
Wie wär's?
Also man spürt einfach, oder ich spüre sehr, sehr deutlich, dass das nicht das Richtige für mich wäre. Ja, also dazu, glaube ich, braucht es eine Berufung. Menschen, die ein Ordensleben, für ein Ordensleben entscheiden, das ist eine unglaublich radikale Entscheidung. Das Leben ist ein anderes, die Liebe zu Gott, die Sehnsucht nach Gott ist so groß, dass du auf vieles andere verzichtest. Ich spüre sehr deutlich, dass das nicht mein Weg ist, ich wäre zu wenig diszipliniert, ich würde wahrscheinlich nach ein, zwei Monaten würde ich Reis ausnehmen. Aber das macht auch nichts. Ja. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, mit Gott verbunden zu sein, auch Christ zu sein. Da muss man nicht unbedingt auch ein Amt innehaben oder so. Normal, vielleicht sogar mittelmäßiger Christ zu sein, ist für mich vollkommen aufregend genug. Ja.
Was heißt mittelmäßiger Christ? Gibt es dann einen besseren Christen?
Mittelmäßiger Christ heißt, klingt vielleicht ein bisschen kokett, meine ich aber durchaus ernst, dass es mir oft gar nicht so leicht fällt, christlich zu handeln oder einfach nur Christ zu sein. Ja, ich spüre schon sehr stark die Verlockungen des Alltags von so einem säkularen Leben. Mir ist auch nichts Weltliches fremd. Ne? Also wenn ich so zurückdenke, ich habe viele Dummheiten gemacht, da waren auch Sünden dabei. Ja? Ich bin ein gläubiger Mensch ist nicht automatisch ein besserer Mensch. Aber wenn ich was falsch mache, also der Glaube gibt mir so ein klares Verständnis von Gut und Böse und auch von Schuld und Vergebung. Wenn ich was falsch mache, dann bin ich mir dessen bewusst und bringe es auch vor Gott in der Hoffnung, dass mir verziehen wird. Das ist mir schon ganz wichtig, auch wenn das manche
naiv also in der Hoffnung oder im Wissen?
In der Hoffnung mit Tendenz zu wissen, weil ich davon ausgehe, dass sozusagen indem Gott seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, der für uns gestorben ist, ich unter allen Umständen schon erlöst bin. Ja. Also ich würde es trotzdem gern bei der Hoffnung belassen.
Stichwort Wahrheits- und Absolutheitsanspruch. Du schreibst im Buch, wer an Gott glaubt, kann nicht gleichzeitig an andere Götter glauben. Da beanspruchst du was Großes für deinen Glauben.
Ja, klingt erstmal für den modernen Menschen intolerant oder rücksichtslos, liegt aber einfach nur in der Natur der Sache, ist einfach nur logisch. Ja. Wenn Gott für mich, wenn der christliche Gott, mein Gott, für mich eine Wahrheit ist, eine absolute Wahrheit, vielleicht sogar die einzige absolute Wahrheit, die es gibt, dann kann ich nicht aus Rücksicht oder weil ich niemanden verletzen will, sagen, ja, deine hinduistischen Götter, die gibt's sicher auch. Da geht's nicht um Toleranz oder um Rücksicht oder dass man jemanden nicht verletzen will, sondern da geht's wirklich ums Eingemachte. Ja? Wenn es eine Wahrheit ist, kann es keine zweite oder dritte geben. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Gleichzeitig habe ich eine große Faszination für andere Religionen. Ich war ja auch selbst 15 Jahre mit einer asiatischen Buddhistin zusammen. Wir haben viel gestritten, diskutiert und trotzdem war keiner von uns jemals in der Gefahr, die Religion des anderen anzunehmen.
Aber wenn du ja davon ausgehst, dass Wahrheitsanspruch, dann ist dein Glaube der einzig richtige. Also musst du ja deine buddhistische Freundin überzeugen.
Naja, überzeugen. Ich fühle mich nicht als Missionar. ich freue mich schon, wenn jemand das Christentum für sich entdeckt. Aber ich will jetzt nicht der sein, der mit dem Schwert auf dem Pferd durch die Lande reitet und versucht, die Menschen zu Gott zu prügeln. Ja, es ist interessant, weil auf der einen Seite ist da diese Wahrheit. Für mich ist es eine Wahrheit. Für mich liegen die anderen falsch. Aber trotzdem erfreue ich mich gleichzeitig daran, an der Mannigfaltigkeit der Religionen und der Glaubensrichtungen und finde es auch irgendwie tröstlich und schön, dass es ja auch Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten gibt. Ich mache mir keine Illusionen, wenn ich in Indien oder in Japan geboren worden wäre, hätte ich vielleicht eine andere Religion. Ja, wir können es nicht wissen. Wir können ja nicht mal wissen, ob es Gott gibt. Wir können ihn nicht beweisen, aber wir können auch seine Nicht-Existenz nicht beweisen. Das Ganze ist ein großes Abenteuer, auf das ich mich einlasse, auf das ich mich gerne einlasse. Für mich besteht sogar der Reiz und der Charme darin, es nicht zu wissen. Es wäre alles kaputt, wenn ich wüsste, dass es Gott gibt. Und für mich stellt es kein Problem dar, wenn andere Leute anders glauben. Es ist so eine Art Wettrennen mit offenem Ausgang. Ja. Am Ende aller Zeiten werden wir erfahren, wer richtig lag.
Und was, wenn du auf der falschen Seite bist, warst?
Dann hätte ich mich getäuscht und würde aber, glaube ich, trotzdem nichts bereuen. Klar, der Jackpot des ewigen Lebens ist ein schöner Trost. Auch da gibt's immer wieder Zweifel, ne? Ist ja klar. Das ist ein so unglaublicher Gedanke, dass es nach dem Tod weitergeht, dass man in ewiger Gegenwart Gottes weiterleben darf, auch wenn ich nicht weiß, wie dieses Leben aussehen könnte. Aber ich denke immer wieder darüber nach und selbst wenn das ausbleibt, würde ich sagen, nee, diese Momente, in denen mich mein Glaube gehalten und getragen hat, die waren so schön, die haben mir so geholfen, auch bei der Bewältigung meines weltlichen Lebens, ja, von Problemen, von Auseinandersetzungen, von Streitereien, dass sich doch irgendwie alles rentiert hätte in letzter Konsequenz.
Was hattet ihr, du und deine ehemalige Freundin, die Buddhistin aus Vietnam, was hattet ihr für Diskussionen rund um den Glauben?
Ich meine, ein wichtiger Punkt ist natürlich genau das, worüber wir gerade reden. Der Tod, das Ende des Lebens. Sie glaubt nicht nur an Wiedergeburt, sie ist absolut überzeugt davon, dass sie schon mehrfach auf der Erde war und immer wieder auch zurückkehren wird. Und das ist der Kreislauf, den sie durchbrechen will. Sie will raus aus diesem Wiedergeburtskreislauf, um ewigen Frieden zu finden. Daran besteht für sie überhaupt kein Zweifel. Sie ist ein religiös, unglaublich musikalischer Mensch, sehr spirituell. Sie ist so weit, dass sie sich zu ihrer Meditation gar nicht mehr zurückgezogen hat auf eine Yogamatte oder mit bestimmter Musik. Sie konnte das wirklich auf Knopfdruck, ja, mal nur 2 Minuten, aber mal auch 2 Stunden, sich in so eine Versenkung zu begeben. Ich habe da viel gelernt, weil ich kann das nicht. Ja. Also da bin ich nicht so talentiert, aber diese Debatte, Paradies, ewiges Leben im christlichen Sinn versus Wiedergeburt, darüber haben wir immer wieder nicht gestritten, aber diskutiert und uns ausgemalt, wie es sein könnte. Gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Ja. Endlose Gespräche und ja, das hat die Liebe, ja, es war interessant für die Liebe, es war aufregend. Und ich würde sogar sagen, dass die Tatsache, dass sie anders glaubt als ich, mein katholisches Sein eher noch verstärkt hat. Ich habe viel über den Buddhismus gelernt. Sie hat mir natürlich Bücher in die Hand gedrückt, ja, buddhistischer Meister, hochinteressante Religion mit sehr viel Schönheit, mit sehr viel Weisheit. Aber gerade die Differenz hat mich eigentlich, meine eigene Prägung, hat sie noch stärker gemacht, ja, dass ich noch mehr dazu stehe und sage, ja, das ist aber meine Religion.
Viele sagen ja, die Kirche ist nicht mehr zeitgemäß. Du schreibst im Buch, die Kirche kann und darf nicht zeitgemäß sein. Wie meinst du das?
Es gibt ja Kräfte in der Kirche, die sie sehr stark reformieren wollen. Im Grunde soll die Kirche behandelt werden, als wäre sie eine rein weltliche Institution, eine politische Partei oder eine Art von Institution, die für das Gute und Schöne und für Moral und Werte zuständig ist. Die glauben vielleicht auch gar nicht mehr wirklich daran, dass es Gott gibt, sondern Gott ist vielleicht so ein Platzhalter für moralisches Handeln. Für mich ist das der falsche Weg. Also der Weg in die Harmlosigkeit, wenn die Kirche genauso ist, als wäre sie ein Sportverein oder eine Partei und wenn eine Messe ungefähr so abläuft wie ein Kabarettabend mit ein paar Pointen und wir haben uns alle lieb und klopfen uns auf die Schulter, dann wird die Kirche überflüssig. Das heißt nicht, dass sie sie nicht ändern darf oder vielleicht sogar soll. Natürlich ist die Kirche im 21. Jahrhundert eine andere als im 13. Jahrhundert. Die Menschen müssen sie verstehen. Sie muss die Menschen verstehen. Sie muss eine Sprache sprechen, die Menschen hören wollen. Das heißt aber nicht, dass sie alle Dogmen und alle ihre Regeln von heute auf morgen über Bord werfen soll. Im Gegenteil, ich mache die Erfahrung, dass gerade Unzeitgemäßheit, dass sie manchmal genau anders tickt als die Welt um sie herum, die Gesellschaft, die Politik, dass das genau der Wert der Kirche ist. Deswegen ist sie kostbar, weil sie den Menschen daran erinnern kann oder die Gesellschaft daran erinnern kann, wo macht ihr was falsch, wo ist das Wesentliche, soll man wirklich alles machen, was einem technisch möglich ist. Und es gibt Sachen, die fühlen sich grandios an und sind wahnsinnig aufregend, aber vielleicht schlecht für die Seele. Und daran erinnert die Kirche und deswegen ist sie gerade in unserer Gesellschaft sehr, sehr wichtig.
Ein weiteres Zitat von dir: Kirche soll in erster Linie da sein, damit man Gott begegnen kann. Alles andere kommt danach. Wie begegnest du Gott ganz konkret? Wie fühlt sich das an?
Es ist ein grandioses Gefühl, sich von jemandem permanent beobachtet und beschützt zu fühlen, auch erkannt zu fühlen in seinem tiefsten Wesen, ohne sich erklären zu müssen oder ohne extra auf sich aufmerksam machen zu müssen. Jeder Mensch kennt so ein bisschen das Bedürfnis, von anderen Menschen verstanden zu werden, auch in seinen inneren Sehnsüchten oder wie man tickt. Deswegen schreiben ja alle den ganzen Tag auf Instagram und X, wie sie sind und was sie wie sehen, weil sie erkannt werden wollen, weil sie Nähe und Geborgenheit spüren wollen. Das automatisch zu haben, ist schon mal grandios. Das lässt sich natürlich nicht auf Knopfdruck herstellen oder per Mausklick, man muss es einüben. Und dafür gibt es die christlichen Rituale, diese Regelmäßigkeit. Es gibt die Messe, es gibt Gebetszeiten, auch Musik, ja, auch geistliche Musik oder auch eine Wanderung oder Naturerlebnisse können natürlich irgendwie göttlich-religiös grundiert sein. Ich versuche regelmäßig, meinen Alltag zu unterbrechen, in die Stille zu gehen und mich mit Gott zu verbinden. Ich kriege keine Antworten, keine konkreten Antworten, aber man kommt als anderer raus, als man in diese Momente reingegangen ist. Das ist kein Gottesbeweis, aber wie gesagt, mein Glaube ist so schön und fest, ich brauche keine Beweise.
Was wünschst du unserer Gesellschaft?
Unsere Gesellschaft, vor allem die westliche Welt, hat sich dafür entschieden, dass sie auf den technologischen Fortschritt setzt. Es würde unser Leben immer besser, schneller, praktischer werden, wenn es immer noch digitaler, vernetzter, technologischer wird. Ich glaube, dass das ein Irrweg ist. Ich glaube nicht, dass wir es aufhalten können. Das Ganze ist systemisch. Wir müssen da mitmachen. Aber ich glaube, dass so eine rein säkulare Welt, die sehr technisch funktioniert, am Wesentlichen vorbeizielt. Und das Wesentliche ist für mich, was ist gut für die Seele, was ist gut für den Menschen, auch für die Menschen, wie gehen sie miteinander um und was ist das Ziel? Ja, im Moment habe ich den Eindruck, es wird alles immer schneller, aber wir wissen gar nicht genau, wohin eigentlich. Ja, die Welt ist in rasendem Stillstand. Und als gläubiger Mensch habe ich einen ziemlich klaren Begriff davon, warum ich lebe, wie ich leben will und worauf ich hin leben will. Und das ist ein schönes Gefühl. Im Grunde ist es das Ende der Angst. Ich nehme unsere Gesellschaft als sehr ängstlich wahr, als sehr erschöpft, als sehr unsicher und orientierungslos. Und diese Gelassenheit, die mir mein Glaube gibt, ist doch ein sehr schönes Gegengift, als hätte ich so einen Pfeil im Köcher, den ich jederzeit rausholen kann in Krisensituationen.
Das Buch «Unser Heiden» gibt es im gut sortierten Buchhandel. Tobias, vielen herzlichen Dank und alles Gute.
Danke für die Einladung, hat Spass gemacht.
Und auch euch danke fürs Hören von dem Podcast. Wenn er euch gefallen hat, dann sagt es weiter. Vielleicht ist er auch für andere Leute in eurem Umfeld hilfreich und interessant. Und wir freuen uns auch sehr über eure Unterstützung. ERF Medien, die den Podcast produziert, lebt nämlich von Spenden. Jeder Franken hilft uns, dass wir diesen und andere Podcasts auch in Zukunft produzieren können. Spenden geht am besten über den Link in den Shownotes. Merci vielmals. Fenstergespräch. Mutmachergeschichte aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.